Talks for Future.
Wir müssen reden.
Die Sendung von Fridays for Future Ulm-Neu-Ulm.
Alle vier Wochen donnerstags ab 17 Uhr
bei Radio Free FM. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Talks for Future, die Sendung von Fridays for Future Ulm-Neu-Ulm hier bei Radio Free FM. Und ich bin heute nicht alleine, ich bin übrigens Helena, sondern ich habe eine alte Grundschulfreundin von mir mit dabei, die einen sehr anderen Weg eingeschlagen ist, die liebe Antonia. Antonia, sag doch einfach mal ganz kurz Hallo.
Hallo!
Antonia, du hast nach der Schule Modedesign studiert und genau deswegen soll es bei uns heute um das Thema Mode und Nachhaltigkeit gehen. Erzähl doch einfach mal ein bisschen, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Was waren wichtige Schritte auf deinem Weg? Wann hast du angefangen, dich für Mode zu begeistern? Fang einfach mal an, schieß ein paar Sachen los, damit wir dich einfach ein bisschen kennenlernen.
Also erstmal hallo natürlich nochmal an alle. Also wie habe ich angefangen? Also ich würde mal sagen, so ein bisschen eine Kindheitserinnerung von mir war immer im Kaufland zu stehen, jede Woche beim Einkaufen mit meinem Papa. Und ich stand immer vor dem Barbie-Puppenregal und habe jede Woche geschaut, was es für neue Outfits gibt.
Sehr gut, okay, also hat super früh begonnen, ich sehe schon.
Genau, ich würde sagen, die Faszination von Kleidung hat nie nachgelassen. Und gesteigert hat sich das dann an einem Nachhaltigkeitstag bei mir damals im Gymnasium. Und an dem Tag wusste ich einfach, nachdem wir einen Film angeschaut haben über die Umweltauswirkungen, die negativen hauptsächlich natürlich, von der Modeindustrie, dass Mode das ist, was mich wirklich bewegt und womit ich auch was bewirken möchte.
Gut, okay. Und dann hast du dich nach dem Abitur direkt entschieden, Modedesign zu studieren, richtig?
Korrekt.
Okay, alles klar. Sehr interessanter Einblick. Du hast gerade schon erwähnt, du hast damals schon einen Film gesehen. Ich glaube, uns allen ist bewusst, dass in der Modebranche nicht alles so rund läuft. Aber kannst du es nochmal auf den Punkt bringen? Was sind denn die Probleme zum Thema Nachhaltigkeit in der Textilbranche, in der Modebranche?
Also ich würde sagen, es ist ziemlich schwierig einzugrenzen, weil es einfach sehr viele Probleme gibt. Angefangen davon, dass die Modeindustrie der zweitgrößte Wasserverbraucher und auch Verschmutzer ist auf der gesamten Welt von den Industrien gesehen. Das einzig Schlimmere ist die Ölindustrie.
Okay, Verschmutzung liegt hier hauptsächlich an Chemikalien?
Genau, hauptsächlich Chemikalien, aber natürlich auch die überausmäßige Nutzung, zum Beispiel für jetzt den Baumwollanbau. Also wir haben natürlich sehr viel dadurch, jetzt wenn wir schon bei Baumwolle sind, Bodenerosion, Pestizideinsatz. Es gibt große Konkurrenz zur Lebensmittelindustrie. Wir gehen zu Chemikalien mit Färbungen, Wasserverschmutzungen. Wir haben natürlich auch die chemischen Fasern, die natürlich auch bei der Herstellung Chemikalien verbrauchen, Erdöl verbrauchen, sie nicht abbaubar sind. Wieder ein großes Problem, der große Müll, der überall auf der Welt auf riesigen Müllhalden landet und vor denen eigentlich jeder die Augen verschließt. Man weiß gar nicht, was man damit anfangen soll mit so einer Menge. Und wenn wir auch noch zu den Tieren gehen, dem anderen großen Faserrohstoff, Lieferant, ja.
Bisschen makaber, aber ja.
Genau, haben wir natürlich die große Tierquälerei, Ausnutzung. Ich meine, Mulesing, wenn man Tieren einfach Hautfetzen abschneidet. Also ist es, ja, da noch sehr viel Potenzial, das man eindeutig ausschöpfen müsste und Verbesserungen treffen sollte.
Okay, also wir fassen zusammen große, vor allem ökologische Probleme, wie leider überall auf der Welt und in dieser Industrie natürlich auch ganz viel Wasser, ganz viele Chemikalien, die natürlich für uns auf der Haut auch nicht sonderlich gut sind. Soziale Probleme haben wir noch gar nicht angesprochen. Wie schaut es denn da aus?
Ja, natürlich genau das Gleiche. Also Katastrophe, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt viel zu lange Arbeitszeiten. Es gibt Kinderarbeit, es gibt Ausnutzung. Leute werden teilweise in den Fabriken eingesperrt. Also ist es, und auch die Leute, die ja arbeiten mit den Sachen, selbst wenn bei uns die Teile ankommen und sind keine Chemikalien mehr drin, dort die Leute stehen barfuß in den Chemikalien, um zum Beispiel unsere Jeans zu färben. Die werden teilweise nicht älter wie 30 Jahre und das ist eigentlich unvorstellbar für uns hier in Europa.
Okay, gut. Also, sehr viele negative Aspekte, ist, glaube ich, auch jedem bewusst. Wir wollen uns aber heute nicht unbedingt nur auf diese negativen Aspekte konzentrieren, sondern vor allem auch darum, welche anderen Ansätze es gibt, wie man auch Dinge besser machen kann. Wir gehen auch gleich noch auf ein Projekt von dir ein, auf deine Bachelorarbeit. Da bin ich auch schon sehr gespannt, was du darüber jetzt dann noch erzählst, dass du dich ja auch mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Aber jetzt erstmal noch so allgemein generell, was kann man denn besser machen im Bezug auf die Modeindustrie? Was müssten wir denn ändern?
Ja, also wie gesagt, alle Probleme, die jetzt hier existieren, die ich bereits aufgezählt habe, müsste man natürlich verbessern. Aber ich glaube, was jetzt interessanter auch für die Zuhörer hier ist, ist, was man selber verändern könnte. Also angefangen natürlich von verschiedenen Siegeln, die es gibt, dass man da ein bisschen mehr drauf achtet. Vor allem zum Beispiel den grünen Knopf oder das GOTS-Zertifikat. Grüner Knopf achtet noch mehr auf die soziale Gerechtigkeit. Genau, ganz toll ist natürlich, wenn man lange einfach seine Kleidung trägt. Das ist im Endeffekt das Beste, was man machen kann, etwas zu kaufen, das möglichst von einer guten Qualität ist, wo man so lange wie möglich anzieht oder es dann im Kreislauf weitergibt, wieder verkauft, gebrauchte Kleidung einkauft, einfach, dass ein Kleidungsstück lang, so lang wie möglich im Lebenszyklus ist und natürlich auch nicht übermäßigen Konsum zu haben und einmal in der Saison seinen Kleiderschrank neu einzurichten.
Klingt sehr, sehr sinnvoll, klingt sehr ratsam. Ja, Überproduktion hast du auch gerade noch angesprochen, kann natürlich jeder Einzelne drauf achten. Grundsätzlich ist aber Überproduktion, meintest du vorher im Vorgespräch, eines der größten Probleme, richtig?
Ja, nicht nur Überproduktion, natürlich auch die extensive Nutzung der Kleidung, also eher gesagt der Konsum. Man kauft sehr viel, das man im Endeffekt doch nicht anzieht. Oder also die ganzen großen Firmen, das ist wahrscheinlich den meisten Leuten nicht bewusst, aber rechnen mit 20% allein schon, was sie danach wegschmeißen. Das ist im Preis, beim Preismachen für ein Kleidungsstück bereits mit inbegriffen, dass 20% der Gesamtmenge auf der Müllhalde landet oder verbrannt wird. Und das ist natürlich schon was, wo man sagt, eigentlich müssten die Firmen nicht, dürften eigentlich gar nicht davon ausgehen, dass man im Endeffekt so viel wegschmeißen muss, weil das ist ja nicht das Ziel, ja, im Endeffekt.
Das so. Ja, und das ist auch nur der Anteil, den die Firmen selbst dann direkt wegschmeißen, richtig? Ich glaube, ich habe mal eine Zahl gehört, das durchschnittliche Partytop wird 1,7 Mal getragen. Ja, gibt mehrere erschreckende Zahlen in diese Richtung. Wir werden jetzt über deine Bachelorarbeit sprechen, denn bei deiner Bachelorarbeit hast du dich auf ganz besondere Weise mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Erzähl doch mal ein bisschen, was hast du da gemacht? Und ja, ich glaube, du hast genug zu erzählen.
Genau, also dazu ist vielleicht zu sagen, dass seit dem ersten Semester ich immer Kollektionen machen wollte, die von Anfang an nachhaltig waren. Und das Ganze hat sich natürlich gesteigert, von am Anfang nur mit Bio-Baumwolle zu arbeiten, zu neueren Materialien, zu Upcycling. Und ich habe mir gedacht, ich brauche was ganz Besonderes für meine Abschlussarbeit, den krönenden Gipfel natürlich. Und da habe ich mir gedacht, wieso nicht einfach meine Stoffe selber kreieren? Und nachdem ich ein Abfallprodukt verwenden wollte, etwas zu nutzen, das wir im Überfluss haben, aber eigentlich nicht nutzen, habe ich beschlossen, meine Stoffe aus Menschenhaaren zu machen.
Menschenhaar, ja, da zuckt wahrscheinlich der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin vor dem Radio jetzt gerade zusammen. Aus Menschenhaar. Antonia, woher hast du dein Menschenhaar genommen?
Das ist immer die allererste Frage, die ich von jedem bekomme. Und ich habe das bekommen natürlich von Friseuren. Also ich habe das jetzt nicht irgendwelchen Leuten auf der Straße runtergeschnitten. Keine Sorge, sie sind alle sicher vor mir. Genau, und da habe ich mit verschiedenen Friseuren zusammengearbeitet, die mir immer ganz brav jede Woche die Haare gesammelt haben. Und ich habe die dann über einen ziemlich langen Zeitraum immer abgeholt. Und ja, da braucht man natürlich schon eine Menge.
Okay, wie lang müssen diese Haare sein, die du dafür brauchst?
Unterschiedlich. Ich habe im Endeffekt drei Stoffe selber entwickelt. Ein Strick, ein Gewebe und ein Vlies. Für das Vlies dürfen die Haare nicht länger wie 3 Zentimeter sein. Und für den Strick und das Gewebe musste ich das Ganze erst zu einem Garn verspinnen lassen, in dem Fall. Und da durften die Haare ungefähr um die 10 Zentimeter sein. Dann hatten sie die perfekte Länge, um versponnen werden zu können.
Okay, ganz kurzer Crashkurs. Was ist Gewebe? Was ist Strick? Vlies können wir uns noch halbwegs vorstellen, aber definiere gerne auch trotzdem das nochmal.
Okay, ja, also, um das möglichst einfach zu definieren. Strick ist zum Beispiel der ganz normale Hoodie, das T-Shirt, alles, was so relativ locker fällt, was in einer Masche ist. Man kennt es bestimmt von seiner Großmutter, wenn die da gestrickt hat immer. Also alles, was eher in so Reihen nacheinander kommt. Gewebe ist immer, man hat einen geraden Strang und man schießt immer was ein, der Schuss sozusagen. Und das wird auf einer Maschine erstellt und man hat es im Endeffekt nur in einer Fläche und da kann man immer gut die Kleidung dann rausschneiden. Zum Beispiel, als einfaches Beispiel für jeden, eine Jeans ist jetzt zum Beispiel ein Gewebe.
Okay, und als drittes der Vlies. Was genau ist ein Vlies?
Man kennt es vielleicht von so Tischdeko, wenn da manchmal so diese komische Tischdeko ist, die irgendwie übelst kratzig ist, weil auf dem Tisch oder so kleine Untersetzer. An Kleidung ist es jetzt schwierig, in dem Fall, in meinem Fall, ist es nämlich einfach mit einem mit der Verbindungsfaser läuft es aus und gibt einfach wie so, man könnte sich es auch ein bisschen vorstellen, wie so ein Plüsch, wie so eine Plüschschicht. Und das besteht halt eben dann aus Haar.
Okay, das heißt, für dein Gewebe und für deinen Strick hast du dein Menschenhaar zu Garn drehen lassen und für den Vlies hast du es einfach als Fläche dann quasi gemacht.
Korrekt, so könnte man das sagen.
Gut, okay. Dann haben wir jetzt die Grundfasern. Was hast du damit gemacht in deiner Bachelorarbeit?
Im Endeffekt habe ich eine Kollektion erstellt, weil als Modedesign-Studentin war es im Endeffekt meine Pflicht, eine Kollektion zu erstellen mit mindestens 6 Outfits. Die habe ich auch gemacht mit insgesamt 18 Teilen. Und ergänzend habe ich dazu genommen ein olivengegerbtes Leder. Also olivengegerbt deshalb, weil der einzige Gerbstoff, der da rangekommen ist, ohne Chemikalien war. Und er besteht aus Olivenblätter, wie es ja auch schon der Name sagt. Aber die bleiben bei der Olivenernte normalerweise übrig und werden dann verbrannt, weil man mit denen einfach nichts mehr anfangen kann, vor allem in der Menge, in der sie existieren. Und ich fand das eine ganz gute Idee, dass man das so weiterverwenden konnte und so ganz natürlich wieder eben auch Chemikalien vermeiden konnte und so aus Abfallstoffen wieder was Neues gemacht wurde.
Super, sehr interessant. Gut, wie sah deine Kollektion dann am Ende aus? Also wenn wir uns jetzt vorstellen, ganz kurz dieses Bild, was wir im Kopf kreieren, Menschenhaare am Körper. Ich gehe davon aus, dass nicht einfach ein Pelz runterhing.
Also meine Kollektion war natürlich traumhaft.
Das denke ich mir natürlich, was denn sonst?
Anders kann man das gar nicht sagen, nein. Wahrscheinlich das Bild, das jetzt bei den meisten Hörern und Hörerinnen im Kopf ist, ist, okay, man hat da jetzt irgendwie so Haare draufgeklebt und es ist so, wie wenn die Haare offen sind und das hängt jetzt da. Nein, so ist es nicht. Wenn Sie meine Kleidung ansehen, man könnte nicht sagen, wenn man es nicht weiß, dass es Menschenhaar ist. Man könnte auch einfach sagen, okay, das ist ein bisschen grobes Strickgarn, also sagt einem jetzt gar nichts, wenn man es nicht weiß. Und das war mir vor allem wichtig, dass ich einen Stoff draus kreiere und nicht einfach nur Haare nehme und sie draufklebe, weil es ja dann doch bei vielen manchmal so einen Ekelfaktor auslöst. Und das wollte ich eben nicht. Ich wollte wirklich was Gutes, Neues kreieren, was als ein Stoff auch eventuell brauchbar wäre. Mhm. Genau. Und vom Stil her designe ich sehr gerne avantgardistisch. In dem Fall für die Kollektion habe ich mir Inspiration geholt aus der viktorianischen Zeit. Denn in dieser Ära hat man auch mit Haaren gearbeitet, was ganz süß war, was ich eine sehr gute Verbindung fand. Man hat seine Haare genommen und seinen Liebsten, also seinem Freund, seiner Freundin, seinen Eltern, kleine Schmuckstücke gemacht aus den eigenen Haaren, sodass, wenn man zum Beispiel weggezogen ist oder in Krieg musste, die andere Person noch einen körperlichen Teil von einem selber hatte und man sozusagen immer bei der Person ist und das ich eigentlich ganz süß und romantisch finde.
Das ist wirklich ganz romantisch eigentlich.
Ja, genau.
Gut, warst du allein von der viktorianischen Epoche inspiriert oder gab es noch andere Inspirationen für dich, für deine Kollektion?
Ja, also im Endeffekt für meine Silhouetten war ich inspiriert von der viktorianischen Zeit. Ich habe viel mit Corsagen gearbeitet. Die Crinoline, also dieser Unterrock, den man immer drunter hatte mit diesen Stäben, habe ich neu interpretiert. Und zwar habe ich den dann obendrauf aus Seide gemacht, auf meinen Rock drauf, anstelle von drunter, um ein bisschen diese Modernität darzustellen und das Avantgardistische. Und ja, im Endeffekt waren ja die Inspirationen zum einen jetzt die viktorianische Zeit und zum anderen die natürlichen Materialien, das Umweltbewusstsein, auch der Gedanke dahinter, dass die gesamte Kollektion man ökologisch abbauen lassen könnte. Also ich könnte meine gesamte Kollektion im Endeffekt vergraben und sie würde sich nach 4 Jahren oder 5 Jahren vollkommen zersetzt haben, weil ich auch mit Seidengarn gearbeitet habe, um diese Nachhaltigkeit zu unterstreichen. Und zwar gibt es da eine ganz besondere Seide, das ist die Ahimsa Peace Silk, nennt die sich. Die Ahimsa Peace Silk ist keine gewöhnliche Seide, denn bei der gewöhnlichen Seide werden die Seidenspinner, die kleinen Raupen, in ihren Kokons gekocht und sterben so oder werden umgebracht, um an die Seide zu kommen. Und bei der Peace Silk werden die Kokons leicht aufgeschnitten, sodass man zwar ein bisschen Verlust an dem Fasermaterial hat, aber im Endeffekt werden die Raupen in die Freiheit entlassen. Und das war mir eben auch wichtig, dass da auch keine Leittierquälerei oder Mord stattfindet.
Schön. Klingt doch nach einer sehr durchdachten Kollektion. Cool. Findet man Bilder irgendwo davon im Internet?
Ja. ich werde jetzt auf jeden Fall noch mehr ein bisschen in der Öffentlichkeitsarbeit machen. Es kommen jetzt vielleicht auch 1 oder 2 Zeitungsartikel raus. Demnächst. Also man kann gerne auf dem Laufenden bleiben. Ansonsten gibt es jetzt im Moment gerade, bin ich nominiert für einen Nachhaltigkeitspreis, den Green Concept Award. Und da gibt es gerade ein Public Voting. Also für jeden, den es interessiert, darf man da gerne auf die Homepage gehen vom Green Concept Award und für mein Projekt abstimmen. Es heißt Head Affair und ich würde mich natürlich sehr freuen.
Head Affair? Hair Affair? Was? Genau, buchstabier das nochmal ganz kurz, dass wir alle das richtig verstanden haben.
HED.AFAIR. Also Head Affair. Das ist eine Zusammensetzung aus dem deutschen Wort Haar und dem französischen Wort Défi, was so viel wie Herausforderung bedeutet, weil das Projekt schon eine Herausforderung war, überhaupt mal diese Stoffe zu erstellen. Das ist nämlich nicht so einfach für jeden, der sich jetzt damit nicht so gut auskennt. Und ich fand es in der Zusammensetzung als Neologismus ganz schön, weil es wieder diesen Bezug hatte zu Head, also dem Kopf, und Affair als eine Angelegenheit des Kopfes, was ja Haar schließlich ist.
Sehr cool, ja, sehr kreativ. Du hast gerade gesagt, es war nicht so einfach, diesen Stoff herzustellen. Naja, also es gibt ja auch nicht so viele Maschinen, mit der man maschinell jetzt Menschenhaar verspinnen kann und bearbeiten kann, nehme ich an. Wie hast du das nochmal gemacht?
Ja, tatsächlich, das war schon eine Herausforderung, denn große Firmen verspinnen natürlich nur Sachen in großen Mengen. Und ich meine, ich hatte im Endeffekt in meiner Kollektion 6,5 Kilo Menschenhaar. Mehr hatte ich natürlich noch zu Hause als Reserve, falls irgendwas sein sollte. Aber jetzt eine Firma zu finden, die mit mir zusammenarbeitet bei dieser nicht so großen Kollektion oder Menge. Im Endeffekt habe ich mit jemandem zusammengearbeitet, der mir das per Hand versponnen hat. Ich habe die gewebten Teile per Hand gewebt. Ich habe es auch per Hand verstricken lassen. Und genau, also für das Vlies hat man im Endeffekt eine Maschine gehabt, aber es war natürlich auch sehr viel Arbeit nötig.
3FM auf 102,6. For you to fly.
Antonia, du darfst uns jetzt ein paar Praxiseinblicke geben in diesem Abschnitt. Ich wollte dich zuerst fragen nach deiner Arbeit. Du hast mir erzählt, du arbeitest bei einem nachhaltigen Modelabel. Wie schaut das denn aus? Was tut ihr? Was macht euch nachhaltig? Was macht euch besser als jetzt konventionelle Modeanbieter?
Also wenn wir jetzt sowieso schon bei Materialien sind, ich würde direkt mal mit den Materialien starten. Wir arbeiten sehr viel mit Mulesing-freier Wolle, also vor allem Walk im Winter. Mulesing, das hatte ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, das war das, wo ich erwähnt hatte, dass den Schafen Haut abgeschnitten wird, vor allem um die Aftergegend, darum, dass sich da keine Fliegen einnisten, weil den Tieren wird angezüchtet, dass ihre Haut Falten wirft, um so mehr Wolle bekommen zu können. Und nachdem wir ja da nachhaltig sind und wir wollen auch kein Tierleid, deswegen ist es uns ganz wichtig, dass das zertifizierte Wolle ist, wo da benutzt wird. Im Sommer wird bei uns ganz viel Leinen verwendet. Leinen hat einen großen Vorteil im Vergleich zu Baumwolle, dass es viel, viel weniger Wasser benötigt und so natürlich ressourcenschonend. Es ist viel strapazierfähiger als Material an sich und die Pflanzen brauchen auch nicht so viel Verhätschelung, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Man braucht keine Pestizide und es ist auch viel weniger Platz notwendig.
Aus welcher Pflanze wird Leinen gewonnen?
Aus Flachs.
Okay, alles klar. Gut, das heißt, im Winter viel Wolle, im Sommer viel Leinen. Ist besser als Baumwolle, weil weniger Wasserverbrauch, weniger Flächenverbrauch.
Genau. Zusätzlich haben wir jetzt auch angefangen, viel zusammenzuarbeiten mit verschiedenen Firmen, die alte Stoffe, also alte Kleidungsstücke nehmen und die Fasern recyceln, um so neue Fasern für neue Stoffe zu generieren. Und da haben wir jetzt vor allem auch viel mit Baumwolle gearbeitet. Teilweise kann man das natürlich dann auch in diesen gemischten Farben kaufen, weil es natürlich schwierig ist, das wieder zu trennen. Sonst muss man es bleichen, um es wieder einzufärben. Das ist natürlich alles nochmal ein extra Prozess dann. Auch abgesehen davon versuchen wir mit natürlichen Färbungen zu arbeiten, um eben wieder die Chemikalien zu vermeiden.
Cool, sehr interessant. Gerade der Recycling-Aspekt ist ja auch ein riesiges Problem in der Modebranche. Ich glaube, weniger als 1% der Kleidung wird recycelt.
Ich würde sagen, kommt ganz gut hin. Also es ist wirklich nicht viel. Und natürlich ist es schwierig, immer auf sich so Statistiken zu berufen, weil man natürlich gar nicht weiß, wie viel Menge gibt es überhaupt, wie viel Menge liegt wo, wenn man sagt, man hat diese ganzen Müllberge. Man kann das eigentlich gar nicht so ganz in Relation setzen.
Gut, aber selbst jetzt bei recycelter Kleidung ist es soweit. Ich weiß ja auch oft so, dass zum Beispiel PET-Flaschen aus ihrem Recyclingkreislauf rausgenommen werden und die zu neuen Fasern versponnen werden. Das heißt, anstatt diese PET-Flaschen nochmal zu neuen PET-Flaschen zu machen, macht man daraus die Kleidung, was natürlich nicht die beste Recycling-Alternative für jetzt PET-Flaschen ist. Mal kurz am Rande von meiner Seite. Okay, das heißt, bei Materialien achtet ihr sehr darauf, bei Färbung, was macht ihr denn noch? Was sind so die Probleme, mit denen ihr euch auch konfrontiert seht?
Also für uns jetzt direkt als Problem muss ich sagen, ich weiß nicht, inwiefern natürlich die Zuhörer und Zuhörerinnen das ja mitbekommen, wenn sie nicht so in der Modebranche aktiv sind, aber es melden immer mehr Unternehmen im Moment Insolvenz an. Natürlich ist es da auch schwierig, weil wir natürlich auch unsere Käufer verlieren, aber auch einfach weiter auf diesem Markt zu bestehen. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass jetzt so viele zumachen müssen. Es ist einfach diese große Überproduktion, man verschätzt sich. Es ist auch schwieriger geworden, weil viele Leute nicht mehr so oft rausgehen. Jetzt viel im Homeoffice sind, es wird nicht mehr so viel Kleidung benötigt. Auch fangen die Leute tatsächlich zum Glück an, jetzt mehr auf Secondhand-Kleidung umzusteigen. Aber es werden halt dadurch wieder keine neuen Sachen benötigt. Und wenn man sich etwas kauft, aufgrund der hohen gestiegenen Lebenshaltungskosten einfach, ist nicht mehr so viel Kapazität da, um sich teure, gute Kleidung zu kaufen. Und ja, so gehen natürlich dann auch unsere Bestellungen zurück. Und man muss natürlich trotzdem schauen, dass wir auch weitermachen können, wie jedes andere Unternehmen in der Modebranche auch.
Die Unternehmen, die du meintest, das zumachen müssen, da hast du dich jetzt auf andere nachhaltige Labels bezogen?
Nicht nur, auch auf größere Firmen, die jetzt im Moment gerade man immer wieder mitkriegt, dass sie zumachen müssen.
Okay, gut. Aber zumindest in dem Aspekt, wenn Menschen dann mehr auf andere nachhaltige Alternativen umsteigen, zum Beispiel Secondhand oder sowas, ist es ja vielleicht trotzdem eine, gibt schlimmere Entwicklungen vielleicht. Okay, du hast mir auch mal erzählt, dass ihr manchmal, dass es gar nicht so einfach ist, diese ganzen Materialien, die ihr benutzt, zertifizieren zu lassen. Also magst du darüber vielleicht noch was erzählen? Was sind da so die Schwierigkeiten? Was macht es schwierig, solche Materialien zu zertifizieren?
Oh, Zertifizierungen ist an sich ein sehr großes Thema. Ich würde das jetzt einfach mal so dann ganz kurz anschneiden. Zertifizieren, wenn man etwas machen möchte, muss man das bei dem jeweiligen Siegel einreichen. Wenn man das eingereicht hat und man bekommt ein Siegel, gibt es, je nachdem welches Siegel es ist, muss man jährlich oder einmalig dafür bezahlen, aber meistens jährlich immer mal wieder, dass auch überprüft wird, stimmt es mit der Firma noch. Und das Problem ist jetzt vor allem für kleinere Firmen, die jetzt ein Familienbetrieb sind, die das schon von mir aus seit mehreren Jahrzehnten machen. Sie haben nicht diese Kapazität, so einen Stoff oder ein Material zertifizieren zu lassen, weil sie einfach keine Kapazität dafür haben.
Weil ja dann doch auch öfter mal Menschen kommen müssen, um nachzugucken, ob das geht und das ist teuer. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also es sind schon dann sehr hohe Preise. Und im Endeffekt auch für jetzt wir als Abnehmer von diesen Produkten, wir schauen natürlich drauf, okay, warum haben sie jetzt kein Siegel? Aber man arbeitet natürlich auch mit Leuten zusammen, die man schon lange kennt, von denen man auch weiß natürlich, dass die Produkte gut sind von der Qualität und man natürlich auch weiß, wie sie hergestellt werden, was uns natürlich sehr wichtig ist. Selbst wenn wir jetzt Stoffe einkaufen, die zertifiziert sind und wir nehmen nur zum Beispiel ein Garn, das nicht zertifiziert ist oder von diesen kleinen Firmen zum Beispiel ein Produkt, das nicht zertifiziert ist, können wir im Endeffekt unser Kleidungsstück nicht als zertifiziert bezeichnen lassen. Oder wir würden eben ebenfalls einreichen, dass unsere Produkte zertifiziert sind, was natürlich wieder äußerst kostspielig wird.
Okay, wir sehen schon einen Rattenschwanz an Problemen. Aber ihr probiert es, das finde ich schon sehr cool, dass ihr da sehr bedacht damit umgeht. Kommen wir zu einem weiteren Thema. Du warst neulich als modebegeisterte Modedesignerin auf der Fashion Week in Paris. Erzähl doch mal. Wie geht das so ab auf der Fashion Week und was hast du da überhaupt gemacht?
Ja, also das ist super spannend. Ich wollte immer mal nach Paris und ja, die Fashion Week war jetzt einfach die perfekte Gelegenheit dafür für mich. Da war ich jetzt im September und habe insgesamt auf 6 Shows geholfen. Das ist ganz super. Man kann da ein bisschen aushelfen und kriegt super tolle Backstage-Eindrücke. Arbeitet natürlich direkt mit den Models, mit den Designern zusammen. Man hat die Kleidung, sieht man natürlich schon vor allen anderen Leuten. Das ist natürlich ganz besonders. Auch von Designern einfach die Sachen mal in der Hand zu haben und zu schauen, wie arbeiten die? Was haben die für Qualitäten? Was haben sie für, natürlich, das interessiert jetzt eher mich, was haben sie für kleine Extras? Wie machen sie die Verarbeitung? Das ist natürlich jetzt für mich ganz interessant. Genau, und das war einfach super, da Eindrücke zu finden, wie gearbeitet wird, wie auch die Stimmung ist. Und es ist natürlich ist es schon ein hartes Business auch, vor allem auch für die Models, für die ganzen Leute. Es ist alles auch sehr kostenaufwendig, so eine Show überhaupt zu veranstalten und da einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, auch für, was für Leute arbeiten da. Und die Stimmung ist natürlich von jeder Show auch vollkommen unterschiedlich, je nachdem auch vom Charakter des Labels her. Ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, das sind so bleibende Erinnerungen und einfach diese Eindrücke, die ich da gewinnen konnte. Ich habe da so viel gelernt.
Okay, also alles super oder gibt es auch einige Schattenseiten?
Ich würde sagen, es gibt nie Licht ohne Schatten. Also das eine ist gut, das andere ist schlecht. Wie gesagt, die Stimmung ist unterschiedlich. Manchmal natürlich auch, wie kommt man selber mit den Leuten klar? Es gibt natürlich, was man immer mal so mitbekommt, wenn man sich mit Leuten unterhält, wie die Probleme generell sind, wie wird mit Models umgegangen, wie wird auch mit Leuten, die helfen, umgegangen, wie wird mit dem Personal generell umgegangen. Da einfach das ganze Soziale ist natürlich ein großer Punkt, wo man aber auch mit einbeziehen muss, dass die Leute da alle super unter Stress stehen, wenn man mitbekommt, dass Kollektionen verschwinden kurz bevor die Show eigentlich ist und man muss in einer Woche Sachen nacharbeiten. Oder da weiß man natürlich schon, die ganzen Leute haben die ganzen letzten Nächte nicht geschlafen, um das noch rechtzeitig hinzubekommen. Also da ist natürlich vollkommen unterschiedlich, auch wie man einfach auch als Mensch behandelt wird.
Okay, und in Bezug auf Nachhaltigkeit, war Nachhaltigkeit überhaupt ein Thema? Was waren so deine Eindrücke?
Ja, Nachhaltigkeit, ich würde sagen, fängt jetzt schon langsam an, aber meiner Meinung nach, nachdem ich ja ein großer Nachhaltigkeitsvertreter bin und meine Kollektion ja auch nur nachhaltig gestalte, noch viel zu wenig. Ich verstehe, dass es schwierig ist für Unternehmen, Entscheidungen zu treffen und einmal die Entscheidung getroffen haben, nachhaltig zu werden, ist immer ein Prozess. Man kann nie damit aufhören, es geht immer weiter, man muss immer wieder versuchen, sich zu verbessern und man kann nicht sagen, man ist jetzt nachhaltig. Es ist ein Prozess, einfach anzufangen und zu sagen, wir stellen jetzt schon mal die Stoffe auf nachhaltige um. Wir schauen uns nach nachhaltigen Alternativen für Reißverschlüsse um. Einfach auch vom Design her zu schauen, okay, wir schneiden die Stoffe so, dass nicht so viel Reste übrig bleiben, weil die Reste müssen ja auch wieder verbrannt werden oder dass man da gute Verwertungsmöglichkeiten findet. Und ich muss sagen, wie gesagt, es gibt noch viel, was man noch besser machen könnte. Man sieht leichte Ansätze, aber ich finde ehrlich gesagt, das ist noch nicht genug.
Auf jeden Fall. Also zusammengefasst, es gibt nicht die Nachhaltigkeit in der Modebranche, sondern es ist immer ein Prozess. Es gibt nur vielleicht ein Label, das nachhaltiger ist als das andere, aber keine absolute Nachhaltigkeit. Schade eigentlich, aber ist halt leider auch die Realität. Wie siehst du die ganze Entwicklung der Branche? Kannst du irgendeinen Trend wahrnehmen? Was glaubst du denn? Wie geht's weiter? Gehen wir weiter in Richtung Ultra-Fast-Fashion oder haben wir doch mehr Ansätze Richtung Nachhaltigkeit?
Also ehrlich gesagt, glaube ich, geht es jetzt noch ein Weilchen so weiter und dann wird es einmal katastrophal kippen. Ich glaube, da kommt noch ziemlich was auf die Modebranche zu. Im Moment versucht man natürlich umzuschwingen oder man ist am Überlegen, was umzuändern. Man merkt, es geht einfach nicht mehr so weiter. Auch die Leute merken, es geht nicht mehr so weiter. Aber ich finde, es ist noch nicht dieser Gipfel erreicht, wo, also mein Gipfel ist schon erreicht, aber ich glaube, dieser generelle Modebranchengipfel ist noch nicht ganz da, dass man sagt, okay, jetzt ist eine Wende, jetzt ist wirklich eine katastrophale Wende, man macht eine 180-Grad-Drehung. Da sind wir noch nicht. Ich hoffe, dass es soweit kommen wird und hoffentlich möglichst bald. Aber im Moment ist es einfach, es wird so weitergehen. Man kann nur versuchen, selbst das Beste zu geben und einfach zu schauen, dass man sich weiter mit allem, was man tut, was verbessert, so wie ich das immer versuche, jeden neuen Tag auf der Arbeit. Genau, aber da kommt noch einiges auf uns zu.
Okay, alles klar. Dann danke dir für diese Eindrücke, Antonia. Jetzt soll es noch um ein paar praktische Tipps gehen, um den Wert von Mode, wie wir einfach ja, Spaß haben können damit, glücklich sein. Lass uns einsteigen mit ein paar Labels und Dingen, woran man vielleicht gute Produkte erkennt. Antonia, kannst du uns da ein paar Einblicke geben?
Genau, also wir haben ja vorhin auch schon über die Siegel geredet. Also wenn man zum Beispiel den grünen Knopf oder das GOTS-Zertifikat sieht, kann man sich schon mal sicher sein, dass die Sachen sehr gut sind. Beim grünen Knopf wird vor allem auch auf soziale Bedingungen den Wert gelegt. Das gibt es jetzt beim GOTS-Zertifikat nicht. Aber man kann auf jeden Fall bei beiden davon ausgehen, dass die Stoffe zertifiziert sind, dass wirklich das Bio-Qualität teilweise ist. Natürlich gibt es auch Bio-Siegel, es gibt Fairtrade-Siegel. Einfach auf verschiedene Sachen zu schauen. Das unterste würde ich jetzt sagen ist Ökotex. Das bedeutet einfach, dass die Stoffe keine Chemikalien mehr haben, die in die Haut übergehen könnten. Genau. Und ja, also man kann generell natürlich auf Siegel schauen. Man kann, wie ich zum Beispiel, sehr gerne Secondhand shoppen gehen oder mit seinen Freunden die Sachen tauschen. Das ist dann auch ein ganz netter Nachmittag, einfach sich zusammenzusetzen, einfach mal zu gucken.
Lass mich ganz kurz noch, bevor wir auf die persönlichen Praktiken, jetzt habe ich es, eingehen, ganz kurz nachfragen. Wo findet man denn die Labels, die du gerade meintest? Also wenn ich jetzt zum Shoppen gehe, wo finde ich, wie gut jetzt mein Textil ist?
Normalerweise hängt da immer so ein süßes kleines Etikett dran. Wenn es nämlich zertifiziert ist, dann kann man das da auf jeden Fall an dem Kleidungsstück auch sehen. Das wird gekennzeichnet.
Okay, also das hängt dann normalerweise oben am Kleiderbügel mit dran oder wenn ich unten links im Kleidungsstück nachgucke?
Meistens eher auf diesen Papierdingen, die dann drin hocken, diese Etiketten eben, wo auch der Preis drum steht. Also wenn ihr sowieso nach dem Preis schaut, könnt ihr direkt gucken, was steht da noch so dran? Meistens hängen wir zum Beispiel, machen manchmal Informationen noch mit hin. Was sind das für Stoffe? Gibt es vielleicht eine Geschichte zu dem Stoff dazu, was ganz interessant ist? Und manchmal machen verschiedene Unternehmen auch sowas rein. Und da würde ich sagen, also ich persönlich würde da auf jeden Fall dann das Siegel mit reinsetzen.
Cool, ja, das kreiert dann auch mal ein bisschen mehr diesen emotionalen Wert zu Kleidung, wenn man da eben diese Geschichte noch dabei hat. Ich habe das auch bei anderen nachhaltigen Labels schon gesehen, dass sie zum Beispiel, gerade auch wenn nachhaltige Online-Shops da sind, dass sie dir direkt darunter schreiben, dieses Kleidungsstück wurde von Kara angefertigt aus Guatemala, keine Ahnung, also völlig aus dem Nichts gezogen jetzt gerade. Das schafft einfach noch eine ganz andere Verbindung, als wenn du jetzt nur das Kleidungsstück siehst.
Absolut. Ich finde sowieso, dass Mode immer eine sehr persönliche Beziehung hat. Wenn wir auch davon ausgehen, welche emotionale Bindung wir auch zu Kleidungsstücken haben. Also allein, wenn ich dran denke, ich sortiere schon immer regelmäßig meinen Kleiderschrank aus. Ich kaufe jetzt nicht besonders viele Sachen. Ich nehme natürlich zum Beispiel gern selber was, weil wenn man es kann, dann wieso nicht.
Und ich kann es euch sagen, man erkennt es mittlerweile nicht mehr, außer daran, dass es etwas extravagant ist, weil das einfach dein Stil ist. Aber sonst, also es schaut im allerbesten Sinne so aus wie gekauft, also perfekt genäht natürlich, sonst hättest du das ja auch nicht jahrelang studiert.
Vielen lieben Dank, du schmeißt mir. Genau, also und einfach auch, ich denke, da spreche ich wahrscheinlich aus dem Herzen der meisten, man hat immer diese ein oder zwei Kleidungsstücke, von denen man sich nicht trennen kann, einfach weil es einen emotionalen Aspekt hat. Es muss jetzt nicht mal das Hochzeitskleid sein, aber wenn man auch nur zum Beispiel, ich habe einen Sakko, das hat mir meine Mama geschenkt und sie hatte das an ihrer Hochzeit an. Es ist überhaupt nicht mein Stil und ich kann es nicht tragen, auch von der Farbe her, aber es ist mir zu schade, es wegzugeben, weil es für sie so eine emotionale Bedeutung hat und dadurch wieder für mich, weil ich es von ihr bekommen habe. Und ich denke, so haben viele Leute eine Geschichte mit einem bestimmten Kleidungsstück, das man einfach nicht aussortieren kann, weil die Geschichte dahinter hängt.
Aber wäre doch fast schöner, das mit den meisten Kleidungsstücken zu entwickeln, oder? Einfach sehr, sehr viele Momente mit den meisten Kleidungsstücken zu verbringen. Eben nicht wie das Partytop, was ich vorher erwähnt habe, was man im Schnitt ein- bis zweimal trägt, sondern die meisten Kleidungsstücke einfach länger zu tragen und da viele Erinnerungen vielleicht auch damit zu sammeln. Was hältst du davon, Antonia?
Absolut, definitiv. Also so gehe ich auch mit all meinen Kleidungsstücken um. Und ich glaube, wenn mich jemand fragen würde, wo hast du genau das Teil her, was du hast du für eine Geschichte? Ich glaube, mit jedem Schmuckstück und mit jedem einzelnen Kleidungsstück meiner Sachen habe ich eine Geschichte.
Stark. Das kann ich, glaube ich, von mir nicht behaupten, dass ich wirklich mit jedem einzelnen Kleidungsstück eine Geschichte habe. Aber ich kann mich zumindest bei, ich würde sagen, 90% meiner Klamotten daran erinnern, von wo ich sie habe. Also sei es jetzt Vinted oder vielleicht doch mal aus einem konventionellen Laden, wie auch immer. Finde ich eigentlich auch ganz cool, einfach da sich wirklich erinnern zu können, wenn es so viel Bedeutung im Leben quasi hat. Ja, du hast vorhin gerade noch angefangen mit Kleidertauschpartys, was du mit Freunden ganz gerne machst.
Ja, ich habe tatsächlich mal eine Kleidertauschparty veranstaltet.
Lief jetzt so begrenzt gut. Aber ich glaube, weil einfach die meisten Leute nicht den gleichen Style haben wie ich, das ist ein bisschen schwierig.
Aber an sich finde ich das so eine ganz nette Idee, wenn man sich einfach mal zusammensetzt, ein paar Sachen aussortiert, einfach auch diesen Anreiz zu haben. Man sortiert was aus, aber man gibt es dann nicht weg, sondern man gibt es jemanden, den man auch mag. Und man kann sozusagen die Geschichte auch wieder verlängern, weitergeben. Man könnte auch sagen, warum einem vielleicht auch genau die Kleidungsstücke, die einem so schwer gefallen sind, auszusortieren, warum das der Fall ist und warum man es genau jemand anderem geben möchte. Vielleicht ist es ja auch ein Teil, wo man einen Freund hat, wo man sagt, das würde jetzt doch zu dem gut passen. Einfach da auch über seinen Schatten zu springen und sich mal zusammenzusetzen und zu sagen, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen emotionaleres Thema, aber da sich mit einem Glas Wein oder in meinem Fall einem Weinglas mit Traubensaft hinzusetzen und einfach mal da einen Abend lang drüber zu sprechen. Und zu tauschen.
Schön, absolut. Ja, also man muss es ja auch nicht nur mit seinen eigenen Freunden veranstalten. Es gibt ja auch zum Beispiel hier in Ulm von der Hochschulgruppe für Nachhaltigkeit ab und zu veranstaltet oder auch vom Haus der Nachhaltigkeit in Neu-Ulm Kleidertauschpartys oder eben Kleiderkreisel organisierte, wo einfach Menschen hinkommen können, alte Kleidung hinbringen können und sich einfach was mitnehmen können. Läuft völlig ohne Geld, geht einfach nur darum, die Klamotten länger im Umlauf zu halten. Checkt das einfach mal aus. Wie gesagt, die Hochschulgruppe für Nachhaltigkeit kündigt sowas vor allem immer auf Instagram ganz gerne an. Und das Haus der Nachhaltigkeit hat das auch immer auf der Website, wenn die da was veranstalten. Das sind so die zwei größten Anbieter vielleicht hier jetzt in der Region von Kleidertauschpartys. Okay, abgesehen von Kleidertauschpartys, hast du noch Ideen? Was kann man denn noch so machen?
Also zum Beispiel, wenn man natürlich Kleidung hat, die man sehr gern mag. Ich weiß es jetzt von dir, weil du bist mal auf mich zugekommen mit ein paar Hosen, die du absolut liebst, weil sie perfekt deiner Figur schmeicheln. Und sie hatten einfach einen Riss. Und da ist natürlich immer die Sache, was macht man da jetzt? Was natürlich super ist, da kann man sich einfach auch mal informieren, wo man denn in der Nähe wohnt. Es gibt jetzt sehr viel so Nähcafés, dass man sich einfach zusammensetzt, vielleicht auch Tipps von jemandem holt, der sich ein bisschen da auskennt Oder ganz viel gibt's auch, da muss ich zugeben, als ich angefangen habe zu lernen, wie man näht, also YouTube-Videos waren mein bester Freund. Da einfach zu schauen, wie kann man so kleinere Sachen nähen oder auch größere, einfach um das mal auszuprobieren, und wenn man nur einen Flicken drauf näht und sich von irgendwem dann eine Nadel leiht.
Ja, dazu auch nochmal ein paar regionale Infos. Genauso hat auch die Hochschulgruppe für Nachhaltigkeit, ich glaube einmal im Monat, ich glaube es dürfte immer der erste Montag im Monat sein oder sowas, guckt da am besten nochmal auf Instagram nach. Die veranstalten jedenfalls auch regelmäßig Nähcafés, wo einfach für jeden, der jetzt keine Nähmaschine daheim stehen hat, sowas angeboten wird und wo auch Leute sind, die nähen können, also die euch da dann was erklären können. Falls ihr da mal Bock drauf habt, schnappt euch eure besten Freunde und geht da einfach mal hin, checkt das aus, repariert da eure Kleidung. Vielleicht hat auch das Haus der Nachhaltigkeit was, da bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Aber was auf jeden Fall auch geht, ist den Makerspace in der Stadtbücherei in Ulm zu benutzen. Da gibt es unter anderem auch eine Stickmaschine. Das heißt, wenn ihr einen kleinen Riss in eurer Hose übersticken wollt mit einem coolen Motiv, seid ihr da vielleicht ganz gut beraten. Gibt es auch eine Nähmaschine und auch andere Werkstätten, die ihr ausprobieren könnt. Ihr braucht nicht mal einen Büchereiausweis dazu. Große Empfehlung von mir, ich bin da ab und zu mal auch zu finden und bin am Upcyclen. Finde ich immer total cool. Vor allem dadurch kreiert man halt auch nochmal emotionaleren Wert zur Kleidung. Dann macht es einfach noch mehr Spaß, weil man hat dann auch wirklich was selbst dazu beigetragen. Man hat es wieder repariert. Dann macht es auch wieder gleich nochmal viel mehr Spaß, das Kleidungsstück weiterzutragen.
Ja, definitiv. Ich würde sagen, das ergänzt wieder super so eine Story. Also ich meine, wenn man vielleicht auch jemanden netten da noch kennengelernt hat, neue Freundschaften schließt oder ich weiß nicht, einfach nur einfach einen schönen Nachmittag hatte, einen Kaffee getrunken hat und ja.
Genau, im Makerspace wahrscheinlich weniger der Fall. Da geht man eher alleine hin, danach vielleicht oder eben im Nähcafé. Darauf passt das vielleicht besser. Okay, Antonia, einen letzten Punkt habe ich noch zum Schluss. Du hast vorhin schon von deiner Bachelorarbeit-Kollektion erwähnt. Erwähn doch nochmal ganz kurz, wie kann man dich da unterstützen? Weil du bist nominiert für einen Nachhaltigkeits-Award. Sag da nochmal kurz einen Ton dazu.
Genau, also ich bin jetzt nominiert für den Green Concept Award. Und im Moment gibt es da ein Public Voting, also jeder, der jetzt begeistert ist von meinem Thema oder sich es einfach auch nur mal so anschauen wollte. Das ist ganz einfach, man kann da über entweder einen Link gehen oder direkt auf die Website vom Green Product Award, geht auf grüne Konzepte und scrollt runter bis zu meinem Thema. Das ist Head Affair, also Head Affair mit dem Punkt in der Mitte. Genau, die traumhafteste Kleiderkollektion, die ihr jemals gesehen habt. Genau, und das ist super einfach. Da gibt es nämlich so einen schwarzen Button und ihr tippt nur auf den Button drauf und schon habt ihr mich gewählt. Also das ist, ich würde sagen, eine Arbeit von 10 Sekunden. Dementsprechend, also wenn ihr mal 10 Minuten Pause habt oder auf den Bus wartet, würde ich mich natürlich äußerst freuen, wenn ihr mich da unterstützen würdet.
Super, das verlinke ich auf jeden Fall in einem Artikel auf der Homepage von Radio Free FM. Dann könnt ihr das finden, der Artikel genau zu dieser Folge, den findet ihr dann. Außerdem möchtest du ja ein bisschen mehr Aufklärung schaffen über das ganze Thema Nachhaltigkeit in der Modebranche. Du versuchst deinen Instagram-Kanal da ein bisschen auszubauen mit Inhalten. Erzähl doch mal. Du hast bisher erst ein Video, glaube ich, wo du eben auch deine Kollektion ankündigst, aber du möchtest da noch weitergehen. Da möchtest du grundsätzlich über das Thema Nachhaltigkeit und Mode reden?
Genau, also das ist jetzt super frisch. Also ihr seid jetzt alle noch direkt bei meinem Start mit dabei. Es ist einfach mir so ein bisschen eine Herzensangelegenheit geworden, weil ich vor allem auch mit Helena immer sehr viel rede über nachhaltige Themen. Wir gehen gerne zusammen in Sozialkaufhäuser, gehen ein bisschen Secondhand shoppen. Einfach nicht mal um was zu kaufen, sondern noch einfach nur um zu schauen und ein bisschen Zeit zu verbringen. Und wir reden da sehr viel über verschiedene Themen, nicht nur Mode, aber alle nachhaltigkeitsbezogen meistens. Und mir war das einfach so eine Herzensangelegenheit, weil ich vor allem auch bei Helena gemerkt habe, sie ist jetzt nicht in dieser Modebranche drinnen, aber sie hat sich doch so dafür interessiert, dass mich das irgendwie auch bewegt und inspiriert hat. Und ich mir dachte, ich glaube, es gibt einfach mehr Leute, die da gerne mehr dazu wissen würden, mehr zu den Siegeln, nicht unbedingt nur das, sondern auch einfach vielleicht einen Anreiz zu schaffen, mal seinen Kleiderschrank auszusortieren, mal über irgendein Thema nachzudenken. Was ist jetzt eigentlich, ist Bio-Baumwolle eigentlich so super oder gibt es da vielleicht eine andere Alternative oder einfach nur so ein paar Infos zu Mode und vielleicht auch zu ein paar anderen Sachen, wie kann ich auch meinen Kleiderschrank ausmisten und die Sachen schnellstmöglich loswerden, ohne das jetzt ewig auf eBay Kleinanzeigen und Co. hochzustellen. Und da habe ich jetzt auch ein bisschen was ausprobiert und würde da richtig gern einfach ein paar Infos rausgeben. Und da fange ich jetzt gerade auch erst an. Also wenn jemand da Interesse hat, kann man mir natürlich auch sehr gerne auf Instagram folgen. Würde ich mich sehr freuen. Vor allem natürlich auch dann auf Feedback oder auf Themenideen, was euch interessiert, würde ich auch gerne ein bisschen mit einbauen.
Dann musst du aber jetzt noch sagen, wie du heißt auf Instagram.
Antonia Schmid, zusammengeschrieben. Schmid ohne irgendwas extra, einfach nur Idee.
Okay, alles klar. Vielleicht finden dich ja ein paar Leute und haben da auch Interesse. Super. Antonia, zum Abschluss. Welche Message möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben?
Also erstmal auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein und euch ein bisschen was zu erzählen. Und das Wichtigste, was ich persönlich finde, ist einfach, dass Mode glücklich macht. Also zieht das an, womit ihr euch am wohlsten fühlt und genießt sie.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja, dementsprechend sind wir auch durch mit der heutigen Folge von Talks for Future, der Sendung von Fridays for Future, Ulm-Neu-Ulm, hier bei Radio Free FM. Heute im Studio für euch war ich, Helena, mit meiner wundervollen Schulfreundin Antonia.
Vielen lieben Dank.
Ciao.
Frohe Weihnachten.
Talks for Future. Wir müssen reden.
Die Sendung von Fridays for Future Ulm-Neu-Ulm.
Alle vier Wochen donnerstags ab 17 Uhr
bei Radio Free FM.